Liebe analoge und digitale Gemeinde, herzlich willkommen zum Gottesdienst. Ich spüre euch lächeln unter euren Masken. Ich habe persönlich den Eindruck, dass wir in einer Zeit leben, wo das Bibellesen selbst in christlichen Kreisen nicht mehr so richtig Konjunktur hat. Will ich jetzt gar nicht beklagen, könnte man sich länger darüber auslassen. Was ich aber auch feststelle, ist, dass wir einen tiefen Fundus an biblischen Weisheiten und Wahrheiten trotzdem noch in unserer Gesellschaft so im christlichen Abendland haben. Das betrifft oft einzelne Verse, die so in den Sprachgebrauch eingegangen sind. Man kann nicht zwei Herren dienen, zum Beispiel, wird oft verwendet, ohne dass der ein oder andere vielleicht noch weiß, dass es biblischen Ursprungs ist. Diejenigen, die noch so ein bisschen mehr kirchlich gesettet sind, die sagen schon mal den Vers, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Also es gibt so unterschiedliche Verse, die sind schon noch auch in unserer Seele verankert, möchte ich einmal sagen, oder im kollektiven christlichen Unterbewusstsein. Betrifft auch einzelne Wunder, die Jesus getan hat. Fällt mir immer wieder auf, wenn man mit Menschen im Gespräch ist, dass ein Wunder sofort präsent ist. Ich weiß nicht, an welches ihr jetzt denkt, aber mir ist aufgefallen, so das Wunder, Wasser in Wein zu verwandeln, das ist so der richtige Burner, auch unter denen, die mit Kirche sonst nichts zu tun haben. Die sagen, guck mal, das ist doch klasse. Oder manche Wahrheiten sind auch dann humoristisch verpackt. Ich weiß nicht, ob ihr schon den Anglerspruch gehört habt, mir ist egal, wer dein Vater ist, solange ich hier angle, läuft ja keiner übers Wasser. Also es gibt Dinge, die sind einfach in uns noch verborgen, sind noch da. Manchmal humoristisch, manchmal weiß der eine oder andere gar nicht mehr, woher der Ursprung kommt, aber da gibt es noch etwas, an dem man anknüpfen kann. Und das betrifft nicht nur einzelne Wahrheiten, sondern manchmal auch ganze Textpassagen. Es gibt drei Texte, die sind einfach noch präsent, vielleicht nicht im Detail, aber en bloc. Die 10 Gebote zum Beispiel, könnte man als Weltethos bezeichnen. Die Leute wissen noch, es gibt diese 10 Gebote, sie wissen nicht mehr, wie viel da drin stehen, aber dass es diesen Block 10 Gebote gibt, das schon. Und natürlich das bekannteste Gebet, das Vaterunser. Wahrscheinlich über 1 Milliarde von Menschen können dieses Gebet auswendig sprechen und tun das auch. Manchmal vielleicht ein bisschen formelhaft, aber was soll's? Sie kennen es und sprechen es. Und ich glaube, so manches Mal haben Menschen erfahren, obwohl es am Anfang formelhaft war, aber in bestimmten Lebenssituationen war es auf einmal mit Kraft erfüllt und sie sind über diesem Gebet in die Nähe Gottes gekommen. Ist doch wunderbar. Und dann gibt es noch einen Text. Und über den möchte ich heute mit euch im Gottesdienst nachdenken. Den kennen die Menschen auch. Das ist Psalm 23. Der Psalm vom guten Hirten. Und sofort ploppen Bilder auf, die unserer Seele gut tun. Bilder des Friedens und des Versorgtseins, Bilder dafür, dass ich zu einer Gruppe gehöre, die jemanden hat, der für sie sorgt. Und deshalb habe ich meine Predigt überschrieben, gut, dass wir einen Hirten haben. Warum spreche ich heute darüber? Dieser Sonntag, der zweite Sonntag nach Ostern, ist in den reformatorischen Kirchen der sogenannte Hirtensonntag. Da dürfen wir daran denken, wen wir haben. Das Hirtenbild beschreibt unser Verhältnis zu Gott. Und David, der König Israels, hat diesen Psalm 23 vor rund 3000 Jahren begriffen, aufgeschrieben, weil der Inhalt seiner Erfahrung mit Gott gewesen ist. Er, der in jungen Jahren selbst Hirte war, hat seine persönlichen Gotteserfahrungen in diesem Psalm zum Ausdruck gebracht. Und das ist doch erstaunlich. über 300 Generationen später, also bis in unsere Zeit hinein, heute, bekennen zig Millionen von Menschen, dass das wahr ist. Der Herr ist mein Hirte. Trotz schwierigster Umstände. Das bekennen nicht nur Leute, die im satten Westen ihr Christsein leben, so wie wir. Das ist ja das Erstaunliche, dass es gläubige Leute gibt in den schlimmsten Verhältnissen des Lebens, die aber für sich sagen, der Herr ist mein Hirte. Ich erfahre das in meinem Alltag, für uns manchmal unvorstellbar. Was passiert da eigentlich in einem Menschen, wenn er so etwas sagt? Was sind das für Erfahrungen, die oft unabhängig sind von den Umständen des Lebens, dass trotzdem da diese Gewissheit da ist? Der Psalm 23 fasst dieses Erleben, dieses tiefe Eingreifen Gottes in mein Leben in 8 kompakte Aussagen zusammen. Und die möchte ich mit euch heute Morgen anschauen. Zweite Bild bitte. Hier habt ihr den Text nochmal en bloc. Das Erste, was uns bei dem Psalm hier auffällt, ist eine Feststellung. Der Herr ist mein Hirte. Das ist kein Heilsegoismus, wie er uns manchmal auch begegnet in christlichen Kreisen. So mein Herr Jesus und ich, meine Erkenntnis und ich. Und ich stehe auf Gottes Seite und dann da ist die Wahrheit und so wie du glaubst, ist völlig falsch und so weiter. Dem Denken des Psalmisten von Psalm 23 kommt das überhaupt nicht nahe. Das ist nicht ausgrenzend. Das ist ein Bekenntnis. Hier geht es nicht um Heilsegoismus. Hier geht es um Beziehung. Hier geht es um Erfahrung. Hier hat jemand Gott nicht als höheres, fernes Wesen erkannt, sondern als persönlichen Hirten. Hirte kann man nicht theoretisch sein, Hirte ist eine praktische Erfahrung. Und wir wissen natürlich als neutestamentliche Gemeinde, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus als unseren Hirten in diese Welt gesandt hat. Und Jesus selbst sagt im Johannes 10 in dem Hirtenkapitel im Neuen Testament, ich bin der gute Hirte und ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. Der Herr ist mein Hirte. Das bildet man sich nicht ein. Das kann man auch keinen Menschen einreden. Das ist ein Geschenk der Glaubenserfahrung. Aufgrund der persönlichen Öffnung Gottes gegenüber. Dass da etwas in mir hineinkommt, was vorher nicht da war. Es gibt viele Gottesbilder, die kursieren und die auch biblischen Bezug haben. Viele Menschen akzeptieren Gott als den Schöpfer, keine Frage. Und sie genießen die Schöpfung oder sie betrauern sie und den Umgang damit. Manche Menschen fürchten sich vor Gott als dem Richter. Wahrscheinlich auch zu Recht, weil das, was in dieser Welt geschieht und nicht nach dem Willen Gottes ist und was so viel Leid hervorbringt, auch einmal seine Strafe erfahren wird. Natürlich, da ist die Bibel auch eindeutig, na klar. Aber dann ist auch dieses andere Bild, das so wichtige Bild, Gott ist mein Hirte. Hirte und Schafe, das ist schon ja, eine geheimnisvolle oder vielleicht besser noch gesagt eine heilvolle Verbindung. Wir alle sind mittlerweile hier so in einem Alter, wo wir gerne mal spazieren gehen, da wo die Wege eben sind und da wo irgendwie was passiert, was nicht so aufregend ist. Zum Beispiel in der Lüneburger Heide oder woanders in Norddeutschland. Und wenn man dann so eine Herde Schafe mit dem Hirten sieht und die sind so gemeinsam unterwegs und man bekommt gar nicht mit, was da an Kommunikation zwischen Herde und Hirten stattfindet. Man merkt nur, auf geheimnisvolle Weise funktioniert das. Das ist schon toll. Seht ihr, und das ist Davids und ja vielleicht auch deine und auch meine Erfahrung. Wir müssen nicht mehr einsam durch das Leben sträumen, auf der Suche nach dem Glück oder wenigstens auf der Suche nach tiefstem Trost, weil Glück zerbrochen ist, weil Lebensabschnitte zerstört worden sind. Sondern wir können sagen, ganz gleich, was im Moment die Situation ist, ich habe einen Hirten, der Herr. Der Herr ist mein Hirte. Und jetzt kommt es zu der zweiten Aussage, eine fast unglaubliche Aussage, wenn man sich darauf einlässt. David bekennt in diesem Psalm, mir wird nichts mangeln. Schauen wir in die Welt, in die Gesellschaft und vielleicht auch ein Stück weit in Bereiche unseres eigenen Lebens und Empfindens, müssen wir doch sagen, dem Menschen mangelt es an vielem. Natürlich. Sogar wieder an grundsätzlichen Dingen mangelt es Menschen in unserer Welt. Mangel an Wasser, an Brot, also an Versorgung. Vielen mangelt es wirklich an Geld, um über die Runden zu kommen. Es gibt so viel Mangel in diesem Leben, natürlich. Und auch im übertragenen Bereich mangelt es an vielem. Manchmal mangelt es an Zeit, das zu tun, was man gerne tun möchte. Ist ja nicht, dass man es nicht tun würde, aber man weiß manchmal nicht, wo die Zeit hernehmen, so scheint es. Manchmal mangelt es an Gesundheit. Man würde sich wünschen, man könnte noch anders unterwegs sein. Das ging Paulus damals ja auch so. Er hatte auch eine medizinische Einschränkung, über die man nichts Genaues weiß. Nur er hatte sich gewünscht, Herr, nimm mir das doch weg. Nee. Er sollte sich genügen lassen. Manchem mangelt es an Zuwendung. Sie würden es sich so gern wünschen, dass vielleicht die eigene Familie sich noch mal ein bisschen anders um einen kümmert. Dass man überhaupt Menschen hätte, mit denen man sich privater austauschen kann. Und dann trifft man auch Menschen, denen mangelt es echt an Humor. Und das ist auch nicht einfach im Leben. Wenn man immer so furchtbar ernst sein muss, wenn es immer um das Wesen der Sache gehen muss, wenn man überhaupt nicht miteinander auf einer leichten Art und Weise auch mal kommunizieren kann, geschweige denn auch mal über sich selbst und seine Fehler mindestens mal schmunzeln kann, hat mal jemand gesagt, vertraue niemanden, der keinen Humor hat. Vielleicht ist da ja was dran. Es mangelt manchmal daran. Und natürlich auch an Einsicht und Geduld. Und die Liste können wir einfach noch ein bisschen fortführen. Es gibt so viel Mangel in dieser Welt. Warum sagt David, mir wird nichts mangeln? Entweder ist das irgendwie übersteigert, überhöht. Er versteigt sich in eine Poesie. Oder er hat die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mich diesem Hirten anvertraue, verändern sich vielleicht auch meine Bedürfnisse, verändern sich vielleicht auch meine Blickwinkel, verändert sich das, worauf sich mein Inneres konzentriert, sodass sich mein Leben, mein Umfeld ganz anders sortiert, ich es ganz anders wahrnehme. Vieles spricht für mich dafür, dass das so ist. Wer in die Geborgenheit des Hirten sich hineinbegibt, wird irgendwann diese Erfahrung machen. Auch wenn ich nicht alles habe, auch wenn ich nicht alles bekomme, wirklichen Mangel habe ich nicht. Da ist jemand, der mich versorgt, der mir hilft, der mich heilt, der an meiner Seite steht. Und David spricht hier aus Erfahrung. Der gute Hirte weiß, seine Schafe zu versorgen, auch wenn der Weg mal länger dauert, bis die neue Wiese und das frische Wasser erreicht wird. Ist es ein guter Hirte, vertraut das Schaf. Der dritte Punkt in diesem Psalm. Er führt mich auf rechter Straße. Immer wieder in meiner seelsorgerlichen Tätigkeit über die jetzt fast 40 Jahre war das ein wichtiger Punkt im Leben von Menschen. Die Frage, wo soll ich lang gehen? Was soll ich machen? Und auf der Suche danach natürlich sich irgendwo Rat und Hilfe holen. Und hier sagt der Hirte, ich führe dich auf rechter Straße. Und gute Seelsorge ist Seelsorge, die auf diesen guten Hirten verweist. Gute Seelsorge ist nicht der oder die, die anderen sagt, wo es lang geht. Das kann mal in äußerem Einzelfall so sein, das kenne ich auch, dass Gott durch den Impuls seines Geistes etwas ganz Konkretes mitteilen möchte in das Leben eines anderen. Das dürfte dann aber recht klar sein. Ansonsten geht es darum, Menschen zu begleiten, in die Nähe des Hirten zu kommen und die Stimme des Hirten zu hören. Er hat ja nicht gesagt, dein Pastor, deine Seelsorgerin, dein Diakon, dein Priester oder wer auch immer, geh mal hin, die werden dir sagen, wo es lang geht. Nein, das macht der Hirte. Er führt uns den rechten Weg. Und jetzt habe ich einen besonderen Satz formuliert. Er tut das nicht nur, weil er dich liebt. Das allein ist schon mal eine Menge. Natürlich, wenn jemand etwas aus Liebe zu mir tut, das ist auch da, aber er tut es nicht nur aus diesem Grund. Deswegen diese Formulierung in dem Psalm, um meines Namens willen. Es ist ihm selber wichtig. Das ist auch für uns wichtig, dass wir das verinnerlichen. Gott will mir den richtigen Weg zeigen. Er möchte mir die Augen öffnen. Das, was er vorbereitet hat. Es ist ihm selber wichtig, um seines Namens willen, dass wir den richtigen Weg finden und gehen. Wie redet Gott? Auch das könnte ein eigenes Thema sein, ganz klar, aber nur zusammengefasst, natürlich durch sein Wort. Alle, die sagen, sie haben Ahnung von Gott und haben keinen Bock zum Bibellesen, den glaube bitte nicht. Natürlich weiß ich auch, dass Bibellesen im Gesamtbezug der Nachfolge der Gemeinde Jesu etwas fast Modernes sogar ist. Aber dass ich das Wort missachte und meine, ich könnte trotzdem auf die richtigen Wege durch Gott kommen, das ist schon sehr spannend, so zu denken. Stell dir mal vor, jemand sagt, ich liebe niemanden so sehr wie meine Frau. Und das ist natürlich richtig. Vom Grundsatz her. Jetzt ist die Frau verreist. Vielleicht musste sie zur Reha, zur Kur oder ganz egal wohin. Und sie schreibt fleißig Briefe, um den Kontakt zu halten, um sich mitzuteilen, was ihr wichtig ist, was sie fühlt. Und die Briefe, die stapeln sich zu Hause und stapeln sich zu Hause. Und der treue Ehemann hat keinen Bock, die Briefe zu lesen. Was würdest du von so einer Liebe halten? Was würdest du von so einer Beziehung halten? Solange man nur drüber redet, können alle das glauben. Aber wenn man hinter die Kulissen schauen könnte und würde, entdeckt man, das stimmt so nicht. Also das Wort Gottes ist für uns Offenbarungsquelle des Reden Gottes. Natürlich auch Menschen. Gott redet auch durch Menschen, na klar. Und übrigens nicht nur durch gläubige Menschen. Dem Geist Gottes ist es manchmal möglich, auch durch jemanden zu uns zu sprechen, der das mit Glauben überhaupt nicht in Verbindung bringt. Und trotzdem nutzt der Geist es, uns etwas mitzuteilen. Die Bibel spricht davon, dass Gott in uns durch seinen Geist Impulse aufploppen lässt. Da ist plötzlich ein Gedanke, ein Gefühl da, das mich in die richtige Richtung weist. Umstände, Ereignisse, Erlebnisse, all das kann Gott verwenden, um uns zu uns zu reden. Wir müssen nur wissen, Gott redet zu uns, er will das tun. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich habe es manches Mal in Predigten als Wort gebraucht. Hier geht es nicht um christliche Folklore, hier geht es um das Wesentliche unseres Glaubens. Gott redet zu uns. Und wir erfahren das. Und wir müssen darauf und dürfen darauf reagieren. Er führt mich auf rechter Straße. Er weist mir den richtigen Weg, wenn ich darauf höre. Das darf man einüben. Dafür ist Gemeinschaft auch so wertvoll. In Hauskreisen, in Gemeinde, mittlerweile ja auch in Zoom-Gemeinschaften, also über das digitale Internet, dass man sich darüber austauscht und so weiter. Der vierte Gedanke unseres Psalms. Das nächste Bild bitte. Das finstere Tal. Es gibt Lebensabschnitte, die sind echt nicht einfach. Da würde man sie gerne schon im Vorfeld vermeiden. Das ist doch klar. Es gibt Wegstrecken im Leben, die machen uns Angst. Die Wahrheit des Lebens ist aber, dass sie auch dazugehören. Es gibt kein Leben ohne schwierige Wege. Gibt es nicht. Das Leben ist ein Weg mit Höhen, Höhen mit herrlicher Aussicht, wo man sich so richtig wohlfühlt, wo alles passt. Mit saftigen Wiesen, mit frischem Wasser und was wir uns so vorstellen können. Abschnitte des Lebens, die voller Geigen sind, wo alles einfach nur schön ist, zumindest in der persönlichen Wahrnehmung. Das ist super. Das gehört auch zum Leben dazu. Wer könnte leben ohne solche Wegabschnitte? Aber die Wahrheit ist eben, andere Abschnitte gehören auch dazu. Die dunklen Täler. Die Wege voller Herausforderungen. Aber es sind Wege, die wir nicht alleine gehen müssen, sagt David. Selbst in diesem dunklen, in diesen finsteren Tälern bist du bei mir. Das nächste Bild. Und er sagt, dein Stecken und Stab trösten mich. Hier haben wir Stecken und Stab. Der Stecke, das ist der Knüppel, der etwas dicker ist. Und der Stab, das ist so der Hirtenstab, den kennen wir. Beides ist da. Beides hatte der Hirte. Den Stecken, den hatte er dafür, um die Schafe zu verteidigen. Den hat er nicht für die Schafe gebraucht. Wenn es gegen Wölfe, Löwen oder sonst wen ging, dann hat er den Stecken genommen und seine Schafe verteidigt. Ein Bild der Autorität und Kraft, der Fürsorge. Der Fürsorge, das war der Stab, der tröstet. Dieser Stab, der oben diesen Haken hat, diente dazu, auch um Schafe zu sich zu holen aus der Herde. Wenn sie medizinische Versorgung braucht, wenn sie geschoren werden sollten oder was auch immer. Und mit dem Stab lief der Hirte ja. Und wenn es durchs finstere Tal ging, gedacht war wahrscheinlich im Orient, diese dunklen Täler, durch die Gebirge Judäas manchmal durch mussten, die dann so schmal waren, dass das Sonnenlicht nicht mehr hereinkam und den Schafen auf einmal Angst und Bange wurde, weil sie selber nicht mehr sahen, wo es hinging, dann hörten sie den Stecken des Hirten. Der ging vorweg und sie wussten, er ist da. Dieses einfache Klingen verschaffte ihnen die innere Ruhe. Und jetzt lade ich dich einmal an Situationen zu denken, wo es durch schwierige Zeiten ging für dich. Ob es da nicht auch immer wieder mal dieses Klopfen gegeben hat, wo du den Eindruck hattest, Gott bezeugt sich mir, dass ich trotzdem nicht alleine bin. Es ist dunkel um mich herum. Ich weiß noch nicht, was am Ende des Tales auf mich wartet. Aber ich bin nicht alleine. Und wie wichtig, ihr Lieben, wie wichtig ist es, wenn es das letzte Tal zu durchschreiten gilt. Das Todestal. Ich habe an manchem Sterbebett gesessen. Und das Wichtigste war immer, dass Menschen in sich diesen Impuls Gottes haben. Er ist bei mir. Er tröstet mich. Ich weiß, wohin ich gehe. Das Fünfte, ich muss mich ein bisschen sputen. Das Fünfte in unserem Text, ein Tisch im Angesicht meiner Feinde. Es ist fast so, als wenn wir jetzt aus diesem dunklen Tal herauskommen und es scheint die Sonne, aber trotzdem ist nicht alles in Ordnung. Denn in der Welt, die auch von der Sonne beschienen wird, läuft nicht alles so, wie ich es mir wünsche. Es gibt auch Feinde. Jupp, natürlich. Es gibt Menschen, die wollen dir nichts Gutes und mir auch nicht. Es gibt Hass und Streit und Krieg in dieser Welt. Gar keine Frage, müssen wir gar nicht vertiefen. Und es gibt natürlich auch Feinde, die ja mehr so auf der mentalen Ebene sind. Feinde, das können auch Ängste sein, die mich so bedrängen, lähmen, dass ich nicht mehr zum Leben komme. Ärger, schwierige Menschen, Schmerzen, komplizierte Umstände, Krankheiten, all das kann feindlich gesinnt sein. Kann ich den Eindruck haben, das sind zerstörerische Kräfte in meinem Leben. Und dann schreibt David, du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Der Hirte schenkt Siegesgewissheit, obwohl nicht alle Lebensfragen geklärt und der Feind mir auch noch gegenübersteht. Wenn man das ein wenig recherchiert, kommt man dazu, zu Zeiten, als man sich noch zu Kriegen verabredet hatte, also nächsten Dienstag um 15 Uhr treffen wir uns im Tal XY und dann hauen wir uns gegenseitig auf die Köpfe und mal gucken, wer gewinnt. Mal so ganz simpel ausgedrückt. Da hat man sich verabredet. Da hat man sich dann aufgestellt, da gab es noch Regeln. Und dann war es manchmal Sitte, dass ein Feldherr, der zutiefst von seinem Sieg überzeugt war, seinen Dienern aufgetragen hat, vor den Schlachtreihen eine Tafel aufzubauen, mit Essen, Trinken, allen Wunderbaren. Und dann hat er sich dahingesetzt und hat mit seinen Leuten gegessen, im Angesicht der Feinde, und wollte sie damit demoralisieren. Wer immer ihr auch seid, was immer ihr auch meint, ich werde gewinnen. Das steht außer Frage. Das steckt in diesem Bild drin. Was immer dir auch Angst macht, wer immer auch dein Feind ist, du hast einen guten Hirten. Die letzte Schlacht wird gewonnen. Das ist überhaupt keine Frage mehr. Am Ostermorgen, und so lange ist es ja noch nicht her, dass wir das gefeiert haben, hat Jesus durch seine Auferstehung uns den Tisch gedeckt. Den Abendmahlstisch, würde ich jetzt mal sagen. Da wissen wir, dass er der Sieger ist. Im Angesicht des Teufels nehmen wir das Mahl und wissen, du kannst machen, was du willst, du kannst wie ein brüllender Löwe mein Leben verängstigen. Am Ende wird es so sein, dass ich auf der Seite des Siegers bin. Er ist besiegt. Jesus hat uns den Tisch gedeckt. Und sechstens, er hat uns gesalbt. Wir sind gesalbte Leute, wenn wir Schafe dieses Hirten sind. Du salbst mein Haupt mit Öl. Das Bild kann jetzt weg. Salbung bedeutet in der Bibel vorrangig auch im Alten Testament, dass da etwas von Gott geschehen ist, durch den Geist Gottes. Das Öl war das Bild dafür. Bei Berufungen wurde gesalbt. Wenn Propheten berufen wurden, wurden sie mit Öl gesalbt. Könige wurden berufen und mit Öl gesalbt. Aber auch wenn Menschen vom Geist Gottes erfüllt wurden, sprach man von einer Salbung. Und interessanterweise fand Salbung auch bei der Krankenheilung statt. Das kennen wir auch aus dem Neuen Testament vom Ältestengebet. Das haben wir in diesem Corona-Jahr vielfach auch praktiziert, dass uns Geschwister rufen, die krank sind, und wir als Älteste für sie beten, sie im Namen Gottes mit Öl symbolisch salben und damit zum Ausdruck bringen, Gott erfüllt und beherrscht dein Leben und sein Wille wird in deinem Leben geschehen. Darin darfst du zutiefst geborgen sein. Du salbst mein Haupt mit Öl. Das Salben des Hauptes hat für mich auch eine symbolische Bedeutung noch. Der Kopf ist der Einfallstor für negative Gedanken und Bilder. Vieles findet in unserem Kopf statt, bevor es sich auf den Weg macht zu einem anderen Menschen. Wenn Jesus mein Haupt mit Öl salbt, wenn er mich mit seinem Geist begabt, wenn er seine Berufung ausspricht in mein Leben, wenn er seine Heilungen in mir vollbringt, dann hat das eine bewahrende, kräftigende Auswirkung auf mein ganzes Denken. Deshalb kann Johannes später im Neuen Testament in seinem ersten Brief schreiben: Ihr kennt die Wahrheit. Warum? Weil ihr die Salbung habt. Salbung ist nicht nur Waschung. Mancher ist mit allen christlichen Wassern gewaschen und hat trotzdem Dreck am Stecken. So wie Hophni und Pinhas, die Söhne Elis. Alle Waschungen haben nicht bewirkt, dass aus ihrem Tempeldienst ein Gottesdienst geworden ist. Ganz im Gegenteil. Das, was sie im Tempel gemacht haben, das hat die Menschen zutiefst verschreckt im Blick auf Gott. Es ist interessant, dass Paulus im Römerbrief schreibt, dass im Blick auf manche Christen es so ist, dass Gottes Name verlästert wird durch ihr Handeln. Und es fällt mir nicht schwer, Parallelen in unsere Zeit hineinzufinden, Missbrauchsgeschichten, aber vieles andere auch. Und es wundert mich auch nicht, dass Petrus dann in seinem Brief schreibt, es ist so, dass das Gericht am Hause Gottes anfängt. Also im Namen Gottes unterwegs zu sein, den guten Hirten zu bekennen, aber dann so ganz anders zu leben und zu handeln in diesem Namen, das wird auch Konsequenzen haben, natürlich. Vielleicht stehen wir auch schon mittendrin in diesen Konsequenzen, wo wir erleben, dass das ganze christliche Gefüge irgendwie auseinanderzubrechen droht. Hunderttausendfacher Austritt aus den Kirchen, die Leute fliehen, weil sie sagen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Auf der einen Seite im Schaufenster Liebe, Barmherzigkeit und Gnade und Liebe ausliegen zu haben, und wenn man hinter die Ladentheke guckt, dann ist Sodom und Gomorra. Warum sollten sich die Leute das noch antun? Du hast die Salbung. Wo immer du auch lebst, wo immer du auch dienst, was immer du tust, wer immer du bist, lass diese Salbung zur Auswirkung kommen. Du kriegst dein Leben in den Griff. Du wirst anderen zum Segen sein. Du wirst nicht vollkommen werden. Ist auch nicht der Plan Gottes für diese Welt. Aber du wirst dein Leben im Griff haben. Jesus, der gute Hirte, salbt dein Haupt mit Öl, damit du aufrecht und kraftvoll durchs Leben gehen kannst. Und vielleicht braucht das diese Welt. Vielleicht brauchen sie dieses Zeugnis von uns Christen. Vielleicht können sie auf unsere ganzen gottesdienstlichen Veranstaltungen gut verzichten, wenn sie stattdessen mal von jedem einzelnen Christen ein salbungsvolles Leben erfahren würden, wo nicht über den Gartenzaun gemeckert wird, wo man nicht nur das eigene im Blick hat, wo man nicht den Eindruck hat, der oder sie redet so, aber wenn man mal dahinter schaut und all diese Geschichten. Vielleicht ist dieser ganze, ich sag's mal liebevoll, diese ganze Corona-Pandemie auch eine Möglichkeit, zu den Wurzeln unseres Glaubens zurückzukehren. Uns nicht hinter den Masken zu verstecken, sie zu tragen, das finde ich wichtig, auch wenn ich nicht zutiefst von der Sinnhaftigkeit in allen Bereichen überzeugt bin, aber als Solidarität für eine gesundende Gemeinschaft, warum nicht, fällt mir doch kein Zacken aus der Krone. Aber dahinter eben, dass da ein Leben ist, das trotzdem von diesem Hirten weiß, geborgen ist und aus der Salbung heraus lebt. Das wäre gut. Siebtens, gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Eine andere Übersetzung schreibt das so: Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens. Punkt. Das ist so. In den guten Tagen und in den schlechten Tagen. Seine Gnade und Güte wird mich begleiten. Gnade bedeutet, ich werde immer angenommen sein, ohne Verdienst. Ich muss mir nie Sorgen darum machen, dass ich nicht hundertprozentig richtig bin, weil er mich aus Gnaden schon mal angenommen hat und er mir das immer und jeden Tag zuspricht. Meine Gnade genügt. Und Güte, das ist eine milde, freundliche, von Wohlwollen und nach sich bestimmte Gesinnung. Boah, so ist der gute Hirte. So ist er jeden Tag für mich da. Und das begleitet mich. Und dann wundert es uns auch nicht, und damit schließe ich meine Predigt, dass David am Schluss dann sagen kann: Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. In diesen Worten spürt man etwas von der Gewissheit des Glaubens, unabhängig von irgendwelchen Konfessionen. Von der ehrfürchtigen Freude und Gelassenheit, einmal heimzugehen ins Haus des Herrn. Nichts, sagt Paulus im Römerbrief. Aber auch gar nichts wird dich von der Liebe Gottes mehr scheiden können. Und hier schließt sich meine Predigt im Kreis. Ich habe gesagt, der Titel ist wie? Gut, dass wir so einen Hirten haben. Amen.